So baut Brandenburg. Ich bin Bettina Dessol, gebürtige Brandenburgerin, und mein Herz schlägt fürs Bauen. In meinem Podcast Stadtland Bauen Brandenburg geht es um das Leben in Stadt und Provinz zwischen Backstein und Plattenbau. Ich unterhalte mich mit den Menschen, die ihre Region gestalten. Von innovativen Unternehmen über Netzwerke hin zu engagierten Initiativen und spannenden Konzepten. Meine Gäste reden über Regionalentwicklung, Infrastruktur, über Bauen, Wohnen und die Schönheit einer Region und darüber, was sie ausmacht und wer sie belebt und entwickelt. Die Brandenburger und Brandenburgerinnen. Der Podcast aus der Region für die Region. Also hört rein und entdeckt mit mir Brandenburg, damit aus Oh Gott, ein Oha wird. Viel Spaß.
Heute bin ich auf Familienbesuch, zumindest wenn man Gebäude als Familie betrachtet. Und die Familie, die ich heute aufgesucht habe, sind die jüngst sanierten Hyperschalen. Mhm. Und da bin ich bei der kleinen Schwester der Magdeburger Hyperschale und der Neubrandenburger Hyperschale zu Besuch in Templin. Und ich unterhalte mich heute mit Lutz Grabowski.
Hallo.
Hallo. Und Sie sitzen tatsächlich nicht bei, sondern in der Hyperschale in Brandenburg, in der Uckermark. Saniert, also Sanierungsende, Ende 2024.
Genau.
Und Lutz, du bist Geschäftsführer von Immergut Architektur mit Sitz in Templin und in Prenzlau.
Genau.
Vielleicht einfach nochmal kurz zu deinem und zu eurem Büro, ein bisschen die Historie. Woher kommt ihr? Was macht ihr?
Wir sind ein Büro, ursprünglich geboren in Prenzlau aus dem Kabau 1990 durch meinen Partner und seinen damaligen Kollegen und dann Firmenpartner Olaf Beckert und Herr Stoffregen. Die zwei hatten zusammen das Architekturbüro 1990 gegründet und das dann auch betrieben bis zum Ausfall Herr Stoffregens. Ich kam dann 2015 in das Büro und seit 2019 haben wir umfirmiert für Immergut Architektur. Seitdem bin ich da auch Geschäftsführer, anteiliger Geschäftsführer. Wir sind 6 Leute, davon 4 Architekten. Und wir haben uns spezialisiert auf den bauenden Bestand und vor allen Dingen auch sehr gerne im Denkmal. Und dieses Gebäude hier, die Hyperschale in Templin, haben wir 2019 den Wettbewerb gewonnen und durften es seither sanieren.
Du bist Templiner?
Korrekt.
Korrekt, ja. Das ist also sehr verbunden mit dem Ort, mit der Heimat. Und du hast natürlich auch Templin und wahrscheinlich auch diesen Ort der Hyperschale wachsen und verfallen und wieder
wachsen weniger.
Da bist du zu jung für,
genau. Ja. Wachsen ja weniger. Also ich bin Jahrgang 1988. Das Gebäude steht seit 92 leer.
Mhm.
93 die letzte Veranstaltung gewesen, aber da stand es eigentlich schon zu Großteil leer. Und verfallen sehen habe ich es aber, Tatsache. Wir waren häufig auf dem Dach unterwegs als Kinder und Jugendliche, weil man das so schön erreichen konnte durch diese Tiefpunkte der Hyperschale. Und dann bin ich studieren gegangen, dann bin ich irgendwann wiedergekommen und dann gab es diesen Wettbewerb und habe ich gedacht, ich will das machen.
Okay, wo hast du studiert?
Ich habe in Berlin studiert, an einer damals noch Beuth-Hochschule, die haben jetzt aber umgenannt. Weiß gar nicht genau, wie die jetzt
heißt. Technische Hochschule Berlin?
Nee, das kann
ja irgendwie. Mhm,
die mussten sich umbenennen, weil richtig. Dann rausgekommen ist, dass Herr Beuth nicht ganz so nett war.
Genau, genau. Stichwort Hyperschale und Stichwort Ulrich Müther. Das sind ja so die zwei Begriffe, um die es erstmal geht, oder eine Person und die Hyperschale. Mhm. Wo willst du einsteigen? Bei der Hyperschale oder bei Müther?
Ja, das gehört ja zusammen. Also Ulrich Müther hat ja die Schalenbauten in Deutschland, natürlich vorwiegend in Ostdeutschland, weil er Ostdeutscher war, kam aus Binz, geprägt im deutschen Raum. Nach internationalem Vorbild war da sehr angetan von den Schalenbauten von Candela aus Spanien und hat die versucht in Ostdeutschland zu übersetzen, unter anderem mit seiner eigenen Baufirma, die er hatte. Spezialbau Binz, und hat viel experimentiert mit Schalenbauten, erst in Modellen und irgendwann dann auch an echten Gebäuden, in verschiedensten Techniken. Und dann gab es einen großen Zufall, der dafür sorgte, dass Templin auch eine Hyperschale bekam. Und zwar gab es einen ortsansässigen Architekten, Herrn Horst Malek, der sollte eine Ausgleichsfläche für die hier ebenfalls ansässige Freilichtbühne erstellen und hatte nie die zündende Idee. Und irgendwann traf er Herrn Mütter in einem privaten Gespräch, weil die beide aus Binz kamen, sich kannten. Und da sagte er zu ihm, er könne die Planungsunterlagen für genau diese Hyperschale hier gerne haben. Und dadurch wurde die Hyperschale hier in Templin errichtet. Wir sind die kleinste Hyperschale von der aufgezählten. Also unsere Hyperschale ist 20 mal 20 Meter. Mhm. Magdeburg und Neubrandenburg sind jeweils vierfache Hyperschalen. Da wurden im Prinzip vier Körper aneinander gestellt. Dadurch ist die Fläche viermal so groß, wobei Magdeburg noch ein bisschen größer ist sogar. Und Rostock gibt es auch noch. Rostock-Schare, auch vor kurzem fertig saniert worden. Das sind zwei Hyperschalen, die aneinander gestellt worden sind. Also wir sind auf jeden Fall die kleinste.
Was aber nicht weniger Sanierungsaufwand bedeutet, aber dazu kommen wir vielleicht später nochmal. Hyperschale, ich meine, da liest man dann hyperbolischer Paraboloid, nicht wahr?
Genau.
Also erklär das mal einfach für Menschen, die jetzt nicht, also ich weiß, worum es sich da halbwegs dreht, ich bin aber weniger technisch und als du da unterwegs, aber...
Ja, ganz so technisch würde ich es nicht machen, das ist eine mathematische Bezeichnung, Hyperbel und Parabel, also es setzt sich halt aus diesen zwei Worten Hyperbel und Parabel zusammen. Und diese Dachform hat halt, man kennt das vielleicht von Sonnensegeln, wenn man die aufspannt im Garten, man die diagonal, die gegenüberliegenden Punkte, zwei davon zieht man nach oben, zwei zieht man nach unten und dadurch entsteht so ein geschwungener Körper. Und je nachdem, wie man ihn schneidet, also von Tiefpunkt zu Tiefpunkt oder von Hochpunkt zu Hochpunkt, entsteht entweder eine Parabel oder eine Hyperbel. Und daher kommt im Prinzip auch diese Wortfindung hyperbolischer Paraboloid, also Hyperbel und Parabel. Deswegen auch kurz Hyperschale. Das ist im Prinzip die mathematische Bezeichnung des Grundkörpers, wenn man so will.
Mhm. Jetzt reden wir hier aber nicht über ein Sonnensegel, sondern um ein festes Dach.
Ja.
Und da greift ja dann eine gewisse Technik, also wie geht man mit Beton um, wie geht man mit einem Tragwerk um. Mhm. Was ist da das Besondere?
Na, was man wissen sollte oder was interessant ist, Tatsache, man muss ja überlegen, wann die Sachen gebaut worden sind. Unsi hier zum Beispiel ist 1968 hergerichtet worden. Tiefster Osten, relativ wenig Material, relativ wenig Technik, zumindest im entsprechenden technischen Fortschritt. Und diese Schalen überdecken relativ große Flächen mit einem Verhältnis relativ wenig Materialeinsatz. Unsere Schale, wie gesagt, 20 mal 20 Meter, das heißt 400 Quadratmeter, ein Dach stützenfrei. Also perfekte Voraussetzung für jede Art von Halle. Und das mit einer Betondicke von 7 Zentimetern. Das heißt, diese gesamte Fläche von 400 Quadratmetern wird halt mit nur 7 Zentimeter Beton überdeckt. Das kommt halt aus der Konstruktion heraus. Durch diese gebogene Form entsteht dieser Schalenbogen. Und durch diesen Schalenbogen hat man halt eine sehr effiziente Lastabtragung, was dafür sorgt, dass man dann halt wenig Material braucht. Was natürlich im Kontext DDR erstmal von Vorteil war. Und die Funktion ist im Prinzip, oder andersrum, durch diese technischen Bedingungen, die man hatte, gibt es jedoch im Laufe der Zeit auch einen hohen Grad an Verschleiß. Weil, man muss sich vorstellen, innerhalb dieser 7 cm Beton liegen in unserem Fall drei Bewehrungslagen. Also Bewehrungslagen meint, innerhalb von Stahlbeton befindet sich ja Stahl, der dafür sorgt, dass der Beton nicht bricht. Also Beton an sich ist sehr druckfest, kann sehr viel Druck ab, aber fast gar keinen Zug. Und deswegen bauen wir Stahlbeton, weil Stahl kann wiederum sehr viel Zug, aber gar keinen Druck. Und wenn man jetzt diese drei Lagen hat, dann ist allein dieses Bewehrungspaket, also wenn man drei Stähle übereinander legt, ergeben sich schon so 5 bis 6 Zentimeter nur Stahl. Und die ganze Schale ist nur 7 Zentimeter dick. Das heißt, wir haben maximal einen halben Zentimeter Beton oberhalb oder unterhalb des Eisens. Und bei Eisen ist es so, dass es halt anfällig gegenüber Luft und Feuchtigkeit, beziehungsweise es reagiert, wenn Luft und Feuchtigkeit drauftreffen, fängt an zu korrodieren. Und genau das passiert, wenn zu wenig Betonüberdeckung vorliegt. Das heißt, die Luft kann einfach bis ans Bauteil, also bis an den Stahl vordringen und sorgt dann dafür, dass der korrodiert. Durch die Korrosion dehnt sich der Stahl aus und platzt im Laufe der Jahre dann irgendwann auch den Beton ab. Einfach aufgrund von Verdrängung. Und das sorgt natürlich dann irgendwann dafür, dass die Standsicherheit des Gebäudes beeinträchtigt werden kann.
Und dann gibt es dieses Stichwort, um mal wieder ein besonderes Wort, torkretieren. Mhm. Das ist ja eine bestimmte Verfahrensweise, ne? Also das ist eben diese Spritzbeton-Methode.
Genau.
Und die ist ja genau das, was hier eingesetzt wird.
Korrekt. Also man muss sich vorstellen, so eine Hyperschale ist ja ein rundes Dach. Also es hat ja zwei Tiefpunkte und zwei Hochpunkte. Und wenn man jetzt flüssigen Beton, also man baut erstmal eine Schalung, die diese rohe Konstruktion erstmal herstellt. Und wenn man jetzt da Beton raufkippen würde, dann würde der halt einfach runterfließen. Da hätte man zwei große Betonklumpen an den Füßen, aber mehr nicht. Und das Problem bei Beton ist, dass er frei von Luft sein muss, damit er eine möglichst hohe Dichte erreicht. Wenn man jetzt zum Beispiel ein Fundament baut, schüttet man den Beton in die Schalung und rüttelt diese nochmal ordentlich durch, damit die letzten Luftblasen nach oben steigen. Aber das geht bei so einem Dach halt nicht, weil, wie gesagt, der würde einfach runterrutschen. Das heißt, man braucht ein Verfahren, was dafür sorgt, dass der Beton sich an Ort und Stelle selbst verfestigt, und hat dafür dieses Torkretierverfahren benutzt. Der Name kommt von der Firma, die so eine Pumpen herstellt, wie bei Tempo-Taschentuch. So ist es halt auch. Torkret ist halt die Firma, die diese Pumpentechnik herstellt. Und dieses Torkretieren, diese Technik des Spritzbetons kommt eigentlich aus dem Tunnelbau. Das heißt, 20er Jahre in den USA hat man das erfunden, wenn man ein Loch in den Berg gesprengt hat, dann musste man dafür sorgen, dass die Blöcke, die restlichen Steinblöcke nicht wieder runterfallen und erstmal vorverfestigen. Und da ist im Prinzip eine lange Schnecke, ein Schlauch, wie so ein Feuerwehrschlauch. Und innerhalb des Feuerwehrschlauchs ist eine sehr, sehr lange Schnecke, die mit hohem Druck den noch trockenen Beton, im Trockentorkretverfahren zumindest, den noch trockenen Beton bis vorne an die Düse, auch wie so eine Feuerwehrspritzdüse, kann man sich das vorstellen, befördert. Und vorne an dieser Spritzdüse ist nochmal eine zweite Düse, mit der Wasser hinzugefügt wird im richtigen Mischungsverhältnis. Und durch diesen hohen Druck wirft es den Beton auf die eigentliche Schalung oder auf die Schalung, die vorher vorbereitet wurde. Und durch diese hohe kinetische Energie platzen im Prinzip die Luftblasen auf und verflüchtigen. Und dadurch kriegt man halt diese Festigkeit, die man für diese Schalenkonstruktion braucht, hin. Und gleichzeitig ist der Beton aber so hart dann an Ort und Stelle, dass er nicht mehr runterläuft. Und dieses Torkretierverfahren ist halt eine sehr spezielle Art, Beton zu verarbeiten, und gar nicht so einfach, weil man kann sich vorstellen, dieses Verhältnis, wie hoch ist der Druck, wie viel Wasser muss ich bei welchem Druck dazugeben, dann gibt es ja immer noch Umweltbedingungen, also Wind und Luftdruck. Das heißt, bei welchem Luftdruck, bei welchen Windverhältnissen muss ich wie viel Wasser hinzugeben, damit auch wirklich das Verhältnis vorne an der Düse ankommt, was dahin soll. Welchen Abstand habe ich zum Bauteil, damit das genug Zeit hat, sich zu vermischen. Das sind alles so Bedingungen, die sehr viel Forschung Tatsache voraussetzen und sehr viel handwerkliches Geschick und sehr viel Können. Und das in dem Kontext 68 mit einer relativ rudimentären Technik, war das eine hochgradig anspruchsvolle Leistung. Was auch dafür sorgt, dass heutzutage diese Gebäude diesen Stellenwert bekommen, den sie halt auch wirklich verdienen. Also es ist ja in den letzten Jahren extrem geworden oder extrem auf jeden Fall vermehrt in den Fokus gerückt, die Ostbauten. Nicht nur Hyperschalen, auch andere, aber unter anderem auch Hyperschalen, weil sie ja technisch im Kontext der Zeit sehr, sehr interessante Gebäude sind.
Schon ein sehr visionärer Gedanke dahinter. Und ich finde ja auch diesen Sprung mit Tunnelbau und jetzt in diesem filigranen Gebäude, aber da geht es ja vor allen Dingen um Stabilität bei so einem Dach, ne? Also was aber trotzdem sehr federleicht wirkt. Bevor wir zur Sanierung kommen, weil das spielt natürlich auch nochmal eine Rolle, ne? Also welchen Zustand hatte das Dach, wie habt ihr dann, ich sag mal, wirklich in Feinstarbeit repariert? Die Hyperschale als Ort in Templin, von der Historie. Also wir haben ja gehört, sie hat ihren Verfall sozusagen erlebt. Sie ist für eine Stadt mit, erwischt mich vielleicht auf dem falschen Fuß, 13.000?
Ja, Kernstadt 14 knapp, mit Eingemeindung ein bisschen über 16.
16.000 Einwohner, in einem sehr idyllischen Park gelegen, aber wie du mir vorhin sagtest, für so eine Stadt relativ weit weg vom Zentrum. Mhm. An sich relativ nah, aber sie hatte ja wirklich, sie war ja ein etabliertes Gebäude.
Auf jeden Fall.
Wie war die Geschichte mit welcher Nutzung ist sie an den Start gegangen und mit welcher Nutzung hörte sie auf und was haben wir heute?
Also dieser Bürgergarten, in dem wir sitzen, der ist künstlich angelegt worden als Naherholungsgebiet für die Stadt Templin. Ursprünglich daher kommt, dass wir hier in der Uckermark ja sehr sandige Böden haben und der Sand immer in die Altstadt geweht wurde. Und man wollte im Prinzip verhindern, dass Sanddünen weiter in die Altstadt vordringen oder beziehungsweise überhaupt die Lebensqualität verschlechtern. Deswegen hat man hier künstlich einen Park angelegt, der diese Erosion verhindert. Und innerhalb dieses Parkes befand sich die Freilichtbühne, von der ich vorhin schon gesprochen habe. Das macht ja Sinn, dass man eine Open-Air-Veranstaltungsfläche nicht direkt in der Kernstadt macht, sondern halt ein bisschen außerhalb. Und dafür brauchte man Ausgleichsflächen, also eine Schlechtwetteralternative, daher kam die Hyperschale. Zumindest in dem Kerngedanken. Sie sollte ursprünglich genau dafür genutzt werden und auch als Solitär hier stehen. Gab es allerdings den Zustand, dass die HO, die Handelsorganisation der DDR, das ursprünglich übernehmen sollte, dann aber doch nicht mehr übernommen hat. Dann stand sie 2 Jahre im Rohbau leer. Dann wurde durch das FDGB, den Freien Deutschen Gewerkschaftsbund, das Projekt übernommen, allerdings mit einer Erweiterung. Es wurde ein Hotel gebaut, im Volksmundshaus Haus der 1000 Betten. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, wie viel es wirklich war. Ich glaube so 300. Also, das war schon groß.
Aber klingt gut.
Also, ja, klingt auf jeden Fall groß. Wir denken groß.
1000 und eine Nacht.
Ja, genau. auf jeden Fall wurde dieses Hotel gebaut und für dieses Hotel brauchte man Nebenanlagen. Und diese Nebenanlagen wurden in dem Anbau, der sich zu dieser Hyperschale hier befindet und den wir auch mit saniert haben, untergebracht. Das heißt, 2 Restaurants, eine große Küche, die ganzen Lager, also Bierlager, Kältelager, Lebensmittellager, alles, was man halt für so ein Hotel so braucht. Da ist ja immer sehr viel Nebenfläche dabei, einschließlich der Heizung und Wasser- und Abwasserversorgung, der alles von diesem Gebäude aus gesteuert wurde. Und das wurde halt bis zur Wende auch genutzt und nach der Wende nicht mehr. Das heißt, das Hotel stand dann leer, der Anbau damit zu großen Teilen auch. Es gab noch 2 Jahre oder 3 Jahre, 92 bis 93 knapp, die letzten Versuche eines Restaurants, die sich hier in Teilflächen noch angesiedelt hatten. Aber irgendwann war dann der Punkt erreicht, dass es komplett leer stand. Und zu Ostzeiten hatte das halt insofern einen etablierten Standard, weil hier im Keller eine sehr große Bar war. Und diese Bar war, also man kam erstmal nur ab 25 rein und auch nur in entsprechender Kleidung und mit entsprechenden Kenntnissen über diejenigen, die einen reingelassen haben. Also es war, man wollte hierher. Es war schon ein kleiner, es war schon was Besonderes. Mhm. Es war auch überregional bekannt, es war nicht nur für Templina. Und Templin war immer schon, das muss ich kurz als Nebeninformation reinbringen, Templin war immer schon ein sehr touristischer Ort. Mhm. Wir sind auch jetzt sehr touristisch geprägt, einer der meistbesuchtesten Städte in Brandenburg. Und das war damals schon so. Durch die historische Altstadt, wir sind ja eine mittelalterliche Stadt, mit einem barocken Stadtkern aufgrund von Stadtbrand und so weiter, aber auf jeden Fall immer schon sehr viel besucht. So. Und für die Gäste hat man Entertainment gebraucht und das war halt diese Bar. Und die befand sich im Keller, der Raum ist immer noch da, den haben wir erhalten. Das war tatsächlich eine Bedingung, die ich so ein bisschen an den Entwurf gestellt habe, dass wir diese Bar behalten, weil ich im Vorfeld zu dem Entwurf oder generell zur Sanierung sehr viele Gespräche geführt habe mit damals noch Zeitzeugen. Also teilweise gibt es die auch noch. Herr Malek zum Beispiel, dem haben wir uns auch getroffen und unterhalten. Und egal, mit wem du dich unterhalten hast, jeder hat immer von dieser Bar erzählt. Das war der Treffpunkt für Templin, diese Bar im Keller. Und aber auch diese Hyperschale. Hier wurden ganz oft die Jugendweihen durchgeführt. Kindertanz gab es ja auch, beziehungsweise es nannte sich da nicht Kindertanz, nannte sich ein bisschen anders, aber es gab halt auch Tanzveranstaltungen, wo man dann auch für unter 25-Jährige Veranstaltungen gemacht hat. Das heißt, es war immer ein sehr belebter Ort als Eventveranstaltung. Mhm. Und das war auch so ein Ziel für die Sanierung, das wieder zu schaffen. Wir hatten auch im Vorfeld kurz über andere Städte gesprochen und wie man es schafft. Man kann ja alles sanieren, das ist ja gar nicht das Problem. Klar, das Geld muss da sein, aber prinzipiell kann man alles sanieren, das ist nicht das Problem. Die Frage ist immer, werden die Orte benutzt? Weil es macht wenig Sinn, was zu sanieren und dann verfällt es einfach aufs Neue. Es, nur für die Sanierung zu sanieren, macht wenig Sinn. Das heißt, der Kontext ist mindestens genauso wichtig. Und wenn so ein Ort lebt, ist das immer der beste Denkmalschutz, weil dann wird alles intakt gehalten, dann werden die Räume beheizt, das ist halt so. Und das war hier halt, das war von Anfang an Kernaufgabe. Wie kriegst du einen Ort, der für so eine kleine Stadt doch relativ weit weg von der Altstadt ist? Also klar, wir reden jetzt über 500, 600 Meter Luftlinie, wir können die Altstadt sehen von hier aus, aber bei der Dichte, die Templin hat und vor allen Dingen auch für Touristen in der Altstadt, ist das was, wo man hingehen wollen möchte. Mhm. Und da müssen wir natürlich was bieten, dass man auch hingehen wollen will.
Also ich sage auf einfach, ihr müsst da hingehen, weil es definitiv lohnenswert ist. Also.
Dankeschön.
Allein wegen der Mehrfachnutzung, ne? Also da wolltest du jetzt ja drauf
kommen. Unter anderem, ne? Ja. Also wir haben ja sehr viele Nutzungen in dem Gebäude, aber das können wir später nochmal ausführlich
machen. Genau, ne? Also ich kenne ja auch Fotos, also es ist ja auch dokumentiert, ne, bis hin zu dem Brunnen, der hier noch auf dem Platz steht, also wo man einfach die Spuren der Zeit, also eigentlich tut's ja schon fast weh, ne? Also wo man sagt, so viel ist verfallen, aber auch das hatten wir ja vorhin schon, es gab einfach andere Prioritäten, also wenn du einen Wohnungsbestand für Menschen herrichten musstest und steht unter Denkmalschutz, die Hyperschale steht unter,
das ganze Anlage. Ne,
die ganze Anlage. Ich glaube, das ist immer erstmal eine Rettung für ein Gebäude. Also ja,
Fluch und Segen gleichzeitig. Da muss man immer gucken, in welchem Kontext man es betrachtet. Also wenn Geld da ist, ist es natürlich ein Segen. Kein Geld da ist, ist es teilweise dann schwierig. Ne? Also das ist aber immer, das ist jetzt eine Grundsatzdiskussion über Denkmäler. Prinzipiell ist es natürlich super, sorgt dafür, dass wir nicht immer alles gleich vergessen. Das ist wirklich, und man erkennt ja auch ganz oft erst verzögert die Qualität. Also das muss man auch dazu sagen. Ganz oft, also jeder oder jeder, aber viele werden wahrscheinlich Gründerzeitbauten total toll finden. Versucht man 1920 jemand eine Gründerzeitwohnung zu verkaufen. Also jetzt im Sinne von, das fand er gar nicht so cool, weil die waren halt nicht schön.
Ja.
Das ist halt ein dritter Hinterhof und dann irgendwie im Souterrain mit 6 Leuten. Und erst später kommt, oder oft kommt später erst so eine Qualität, die man dann so rausentwickelt. Und so ist es halt auch bei Ostbauten. Kurz nach der Wende wollte niemand eine Platte, verständlicherweise. Jeder wollte sein Einfamilienhaus irgendwo haben, weil das war der große Traum in den 90ern, 2000ern. Aber jetzt nach so einer Distanz von 1990 bis jetzt, also 35 Jahre Distanz, erkennt man dann halt doch, dass es viele Ecken gibt, an denen man Qualität entdecken kann. Und auch in, nicht nur in so Individualgebäuden wie hier, das ist ja was, ja, na klar, ist eine Hyperschale prinzipiell erstmal ein Serienbau. Also es gab ja diese Vorlagen, wurden ja nicht nur in Templin errichtet, sondern es gibt ja auch noch in anderen Teilen der Welt oder zumindest Ostdeutschlands. Auch genau diese Hyperschale nochmal, das ist also gar nicht so selten. Aber trotzdem im weitesten Sinne ja doch wieder ein Individualbau. Also es ist ja jetzt nicht zu vergleichen mit einem WBS 70-Gebäude, also mit einem Plattenbau oder so. Aber selbst an so einem Plattenbau kann man mit einer gewissen Distanz und mit einem gewissen Auge eine wirkliche Qualität entdecken. Und jetzt schweifen wir vielleicht ein bisschen ab in diese Gesellschaftspolitik rein. Aber wenn ich mich mit Leuten über die DDR unterhalte, gibt's eine Sache, die rauskommt. Es gab viele Sachen, die nicht gut funktioniert haben und die nicht ganz so ideal waren, steht völlig außer Diskussion. Aber eine Sache, die immer wieder rauskommt, ist das gesellschaftliche Zusammenleben. Die Leute haben gerne in der DDR gewohnt. Aus dem Kontext, man hatte diese Zukunftssorgen wenig oder fast gar nicht. Klar hatte man nicht so viel Geld und man hatte kein teures Auto und keinen krassen Fernseher, aber man hatte auf jeden Fall keine Zukunftsängste. Oder man wusste, dass man sich auf den Nachbarn verlassen konnte, weil man den schon seit 20 Jahren kennt, weil man seit 20 Jahren in der Wohnung wohnt. Und das war jetzt nicht nur so ein Dorfphänomen, so wie es heute ja auch noch gibt, sondern es war auch in der Stadt so. Durch diese Gebäude oder diese Satellitenareale, die jetzt zu Ostzeiten schnell und künstlich hochgezogen werden mussten, da war ja alles vorhanden. Du hattest einen Kindergarten, du hattest einen Bäcker, du hattest einen Friseur, dann neben dir ist eine Frau eingezogen, die kanntest du in 30 Jahren noch. Das war dann wie die zweite Mutter deiner Kinder. Also das war, die Leute haben sehr gerne gewohnt, haben sehr gerne gelebt. So, das, glaube ich, trifft es damit am besten. Das ist zumindest das, was ich aus den Gesprächen mitnehme. Und das ist was, also diese Qualität auch zu sehen, was bringen mehr Familienhäuser? Also du hast für dich individuell natürlich erstmal einen Vorteil, in so einem Einfamilienhaus zu wohnen. Die Vorteile sind völlig klar und auch nicht von der Hand zu weisen. Die sind da. Aber fürs Wohnen, fürs Leben, für die gesellschaftliches Miteinander sind Einfamilienhäuser schwieriger. Du hast vielleicht noch mit deinem direkten Nachbarn Kontakt, wenn es gut läuft, wenn es schlecht läuft, streitest du dich über den Baum, der darüber wächst. Und bei einem mehr Familienwohnen, also einfach größere Gebäude, wo mehrere Menschen drin wohnen, ist die Wahrscheinlichkeit einfach höher, dass du Leute findest, mit denen du gut kannst und mit denen du dann auch Nachmittagsaktivitäten, wo du deine Kinder halt hingibst, wenn du mal einen Notfall hast oder so. Das sind so, wenn man das wiederentdeckt, wenn man das mal rausnimmt aus diesem Ganzen, die Platte ist laut, die Platte ist hässlich, sie ist grau, sie ist trist, dann kann man da Sachen entdecken. Und das ist halt so, das, wie gesagt, das ist jetzt ein bisschen weiter, das hat nichts mit der Hyperschale per se zu tun, aber es hat was mit dieser, warum werden Ostgebäude heute auch teilweise anders wahrgenommen von der Denkmalpflege, und das wird sich, da bin ich mir jetzt ziemlich sicher, auch in die Gesellschaft übertragen. Auch in der Gesellschaft gibt's ein wachsendes Verständnis oder ein wachsendes Auge für DDR-Architektur, weil es ja auch Kultur ist. Es ist ja ein Teil unserer Vergangenheit. Es ist ja ein Teil unserer.
Das ist Identität.
Identität.
Also so ein Ort ist einfach, ist mal ein großer Begriff, aber ich finde, dass du klar sagst, du bist jetzt etwas weiter von der Hyperschale weg, aber ich denke, das ist schon ein Teil dessen. Also dass wir, du hast vorhin erzählt, es gibt Geschichten zu dieser Stätte. Die war dann auf einmal weg und jetzt gibt sie halt wieder. Und ihr gebt ja, ich sag mal, ihr als Büro oder alle Beteiligten, ihr gebt ja diesem Ort auch wieder einen gemeinschaftlichen Ort zurück. Also nicht umsonst gibt es 5 Nutzungen.
Ja.
Ne? 5 Nutzungen. Cool. Dröseln wir die doch nochmal auf. Also was gebt ihr, damit die Leute die 600 Meter Luftlinie zurücklegen? Gibt es ja andere. Also
ja.
Ich war hier und habe bei schönstem Sonnenschein im Mai einen Kaffee auf der Terrasse draußen genossen.
Mhm.
Punkt 1. Ich bin so Halbtouristin. Ich habe Freunde hier in der Nähe in der Stadt. Ich bin öfter in Templin, wir paddeln hier. Also, aber ich wohne hier nicht. Trotzdem bin ich Templin verbunden, weil es einfach schön ist.
Mhm.
So, also Punkt 1, das Außen, Kaffee. Und dann geht es aber weiter nach innen.
Ja, also dieses Nutzungskonzept ist... Das ist natürlich nicht von uns entwickelt worden, das muss man dazu sagen. Ja, das ist ja, die Bäuerin, die Stadt Templin, hat sich das ja zu teilen im Vorfeld überlegt. Zu teilen hat sich es dann halt ein bisschen im Während des Baus dynamisch entwickelt. Das ist aber gut, dass das ging, weil das die Qualität nur noch gesteigert hat. Und das ist auch völlig nachvollziehbar für Templin, eine Stadt mit, wie gesagt, 14.000 Einwohnern, also Kernstadt zumindest, ist das schon eine Bauaufgabe. Und das im Vorfeld alles so zu durchdringen, wie man das dann in 5 oder 6 Jahren haben will, mit der Perspektive, was entwickelt sich auch gesellschaftlich, wie Demografie und so weiter, ist das im Vorfeld am Reißbrett zu entwickeln sowieso immer schwierig. Deswegen bin ich immer Freund davon, wenn sich sowas auch entwickeln darf. So. Ja, wir haben 5 Nutzungen, genau. Also erstmal ganz grob runtergesprochen. Wir haben eine Kindertagesstätte in dem Gebäude für 80 Kinder. Wir haben ein Café, was ein bisschen so erweitertes Café ist. Nicht nur Café, sondern es gibt auch Frühstück und Mittagstisch. Es gibt Büroflächen von der Naturparkverwaltung. Es gibt die Hyperschale als Veranstaltungsraum. Die wiederum hat 2 Nutzungen. Insofern könnte man fast von 6 sprechen. Da komme ich gleich noch zu. Und es gibt eine große Küche im Keller, eine Vollküche, die bis zu 1000 Essen kocht. Die kochen für die Schulen und Kindergärten der Umgebung. Das heißt, wir können es jetzt gerade sehen. Da wird das Essen dann im Rohzustand morgens angeliefert und später, wenn es dann zubereitet ist, wieder abtransportiert und halt zu den Kindergärten und Schulen gefahren. Unter anderem wird aber auch der eigene Kindergarten, also der Kindergarten, der sich hier vor Ort befindet, damit versorgt. Also kürzester Transportweg. Und diese Nutzungen hängen alle zusammen, oder zumindest war das der Versuch, diese Nutzung auch zusammen agieren lassen zu können, sozusagen. Also die Naturparkverwaltung, das ist eine Verwaltungsbehörde für, ich will mich da nicht aufs Glatteis begeben, die Verwaltungsbehörde für ich sage jetzt einfach mal, Wälder und Natur. Und die haben einen Kooperationsvertrag zum Beispiel mit der Kita abgeschlossen. Das heißt, diese ganze politische Bildung, was so Natur, also was ist ein Baum, wie entsteht das, warum ist das wichtig? Wir haben ja hier auch, das muss ich gleich noch erzählen, die Kita heißt am Fledermauswald, die heißt das im Grund so. Wir haben hier sehr viel Fauna, also sprich sehr viel Tiere, auf die wir auch Rücksicht nehmen mussten während der Sanierung. Und warum sind die wichtig für die Natur? Was ist, also warum schützen wir die? Was ist dann die Konsequenz daraus, wenn wir das nicht machen würden und so weiter? Diese ganze Aufgabe übernimmt dann die Naturparkverwaltung mit der Kita, mit der Kita-Leitung oder den Erzieherinnen und Erziehern zusammen für die Kita. Die Kita selbst ist so im Prinzip also man kann eigentlich sagen, in diesem Gebäude treffen sich so Start und Ende. Obwohl Ende natürlich ein bisschen böse ist, aber also die ganz Kleinen kommen hierher und wachsen hier auf oder verbringen zumindest einen Großteil ihrer kleinen Jugend hier an diesem Ort. Und dann wird gearbeitet, das ist quasi so dieser Lebensteil. Dann gibt es das Restaurant als Freizeit, also Nachmittagsbeschäftigung für die Erwachsenenveranstaltung. Und am Abend gibt es dann halt hier diese Hyperschale für diese Tanzveranstaltungen, Hochzeiten, Jugendwein unter anderem auch. Oder dann halt auch später umnutzbar, also später im Sinne des Jahres umnutzbar zur Eishalle. Das heißt, es ist so gestaltet, dass diese Hyperschale 2 Nutzungen hat. Einmal diese reine Großveranstaltungsfläche. Zum anderen kann man den Fußboden aber auch entfernen. Darunter, unter diesen Platten, auf denen wir hier sitzen, das sind so Parkettplatten. Die kommen aus dem Sportbereich eigentlich. Die kann man so zusammenklicken und wenn die zusammengeklickt sind, sieht man fast gar nicht, dass das so Platten sind. Das sieht also von der Fläche aus wie ein Parkettboden. Und wenn man den aber hochnimmt, dann kann man Banden aufstellen. Also kennt man vom Eishockey diese blau-weißen Bandensysteme. Und dann wird Wasser auf den Boden geschüttet. Der Boden wird auf -12 Grad runtergekühlt und dann friert das Wasser von unten nach oben hoch, bis man halt eine 5 cm dicke Eisschicht hat, auf der man dann Schlittschuh laufen kann. Mhm. Und so wird es halt im Winter genutzt. Das heißt, wir haben dann hier im Winter eine 18 Meter Eisbahn drin und dadurch diesem Gebäude auch wieder mehr Außenwirkung gegeben. Also klar, für so Einzelveranstaltungen kommt natürlich Externe, steht außer Frage. Aber das ist ja da muss man ja dann geladen sein. Das ist jetzt nicht für jedermann sozusagen zugänglich. Und im Kontext der Eishalle kann wirklich jeder hier rein. Und das ist der Punkt mit der Eishalle, war auch der, wir haben ja kaum noch Eis auf unseren Seen. Und jetzt ist es so, wenn das Eis einmal gefroren ist, muss das auch gefroren bleiben. Also es ist nicht so, dass du das in der Woche lässt du es ab und am Wochenende frierst du es wieder hoch. Das kostet zu viel Energie. Es ist einfach günstiger, dieses Eis immer konstant auf Temperatur zu halten. Dafür haben wir auch eine sehr große PV-Anlage auf dem Dach, die da Differenzenergie bereitstellt. Und auf jeden Fall ist ja dann die ganze Woche hier drin diese Eishalle. Und in der Woche am Tag sind natürlich die Leute unterwegs, in der Schule oder halt arbeiten. Das heißt, relativ wenig Nutzung. Und deswegen soll es auch für den Schulsport genutzt werden. Das heißt, dann die Schulen der Region werden dann hier herkommen und im Winter Eishockey bzw. Schlittschuhlaufen lernen. Und das halt für diesen Schulsport nutzen. Die Krümel aus der Kita werden hier rüberkommen und sich ein paar Mal auf den Hintern packen. Und ich glaube, dass das, ja. Ich glaube, dass das ein ganz tolles, das war zumindest das Ziel. Und ich hoffe, dass das, wenn die dann irgendwann mal größer sind, sie das selber so reflektieren werden, dass sie einfach eine tolle Zeit noch haben, bevor es dann in diesen Schulalltag abdriftet.
Ja. Bevor wir dann hier in diese wundervolle Mehrfachnutzung kommen und hier sitzen, 2019 hattest du gesagt, habt ihr angefangen mit der Sanierung als Büro und habt das ja wirklich in einem recht desolaten Zustand vorgefunden, weil es einfach 30 Jahre leer stand. Wie war der Zustand? Was waren die kritischsten Momente eigentlich?
Also 2019 haben wir den Wettbewerb gewonnen. Dann wurde natürlich erstmal geplant. Das heißt, gebaut im Sinne der Sanierung haben wir dann erst angefangen Mitte 21 wirklich so richtig. Ja, das stimmt nicht ganz. Beim Abbruch haben wir auch schon 19 angefangen, aber dann gab es eine kurze Lehrpause und Ende 20 haben wir dann richtig angefangen. Der Zustand der Schale war prinzipiell erstmal gar nicht so schlecht. Mhm. Also der Schale, damit meine ich diesen 20x20 Meter Flügelbau, der hatte Schäden, die Fassade war komplett kaputt. Also die Fassade wurde auch 88 nochmal saniert, kurz vor der Wende. Die war im Laufe der letzten 30 Jahre komplett eingeschmissen. Also es gab keine Scheibe mehr, die heil war, die war auch zugemauert dann in Teilflächen. Also die Fassade war gar nicht mehr zu retten, aber das Dach, das eigentliche, was ja dieses Bauwerk so besonders macht, hatte seine Stellen, einfach durch diese Betonabplatzung, von denen ich vorhin schon kurz gesprochen habe, die man auf jeden Fall sanieren musste, aber das war gar nicht der allerschlimmste Zustand. Der schlimmste Zustand hatte tatsächlich der Anbau, weil der mit sogenannten DIN-F-Decken hergestellt worden ist. DIN-F-Decken sind im Prinzip Hohlkammerdecken. Das heißt, du hast immer einen Stahlträger, der von Wand zu Wand spannt, also Stahlbetonträger, der von Wand zu Wand spannt. Und 60 Zentimeter weiter liegt der nächste. Und der Zwischenraum dieser Träger wurde mit Hohlkammersteinen befüllt. Das heißt, es sind Steine, die man sich vorstellen kann wie so Maurersteine, nur dass die in der Mitte zwei sehr große Löcher haben und dadurch sehr leicht sind, das heißt, sehr wenig Material haben. Die Decken tragen also, nur diese Stahlbetonbalken tragen eigentlich die Decke. Und damit man aber nicht durchfällt, wurden diese Kammersteine eingelegt, damit man dann im Prinzip eine flächige Decke hatte. Und damit konnte man relativ weite Spannweiten überbrücken. Also hier dieses Gebäude hat immer eine Rastermaß, also hat immer tragende Wände alle 6 Meter. Das heißt, alle 6 Meter konnte man diesen Stahlbetonbalken auflegen und dazwischen, wie gesagt, diese Hohlkammersteine legen. Und dadurch war es möglich, diese 6 Meter hinzubekommen. Das ist Tatsache mit Vollbetondecken heutzutage, also man kriegt das alles hin. Das ist jetzt aber im Verhältnis zum Material, was man einsetzen muss, relativ kompliziert. Und mit diesen Hohlkammerdecken ging das halt relativ einfach, weil die halt so leicht waren. Das Problem dabei ist aber, wenn so ein Gebäude 30 Jahre leer steht und dieses Gebäude hatte auch noch die Bedingung, dass es oder die Eigenschaft, dass es innenliegende Entwässerung hatte. Das heißt, das Dach war nicht wie bei so einem klassischen Einfamilienhaus, so ein Satteldach, was nach außen entwässert und dann läuft das Regenwasser außen an dem Gebäude entlang, sondern es hatte quasi ein nach innen gerichtetes Dach. Das sorgt dafür, dass das von außen alles sehr clean und sauber aussieht und man sieht halt keine Dachrinne und keine Fallrohre, hat aber die Eigenschaft, dass im Prinzip das Wasser einmal durchs Haus läuft. Und wenn diese Regenfallrohr kaputt ist, was, wenn sich 30 Jahre niemand drum kümmert, relativ schnell passiert, dann kommt halt Wasser ins Gebäude und das verteilt sich überall hin. Und das ist halt unter anderem in diese Decken geflossen. Und wenn dann der Winter kommt und es friert, dann platzen diese Decken einfach auseinander. Und genauso war das hier. Also die Decken waren wirklich komplett zerfroren. Und das sorgte dafür, dass das sehr aufwendig war, das alles wieder zu sanieren. Jetzt wollten wir die Dachebene, die haben wir komplett neu gemacht, Tatsache, weil wir sonst auch mit Technik nicht an den Rest des Gebäudes gekommen wären. Die Kellerdecke haben wir komplett erhalten und teilweise auch restauriert, damit man sich die wieder angucken kann. Das heißt, damit man das genauso, wie ich es gerade erklärt habe, nochmal erklären kann, aber halt mit einem Bild vor Augen. Das erklärt sich immer ein bisschen leichter. In Teilflächen kann man die sich angucken. In anderen Flächen ist die dann nicht mehr zu sehen. Es hat dann Brandschutzgründe, dass die dann einfach verkleidet wurde, weil die so kaputt war, war der Brandschutz nicht mehr gewährleistet, musste man nochmal eine Decke drunter ziehen, deswegen sieht man die da nicht mehr. Und das war halt, wie gesagt, dieser Anbau, der hatte relativ viel, der hatte einen sehr hohen Feuchteschaden. Also überall, auch die Wände waren komplett durchfeuchtet und dann halt auch mit Salz belastet. Und also dann kommt ja immer alles zusammen. Wenn es einmal anfängt, dann ist es ja, kommst ja vom Möckchen zum Stöckchen.
Wirklich überrascht hat es dich aber nicht? Oder doch bei der Bestandsaufnahme dann?
Das hat niemanden überrascht. Also das war jetzt wirklich, das war im Vorfeld sehr bewusst, was man sich hier einlässt. Das war ja auch so ein Grund, warum man es eine Weile zumindest aufgeschoben hat oder immer nur stückweise, wie es halt ging. Es war klar, dass wenn man hier grundhaft rangeht, wird das sehr, sehr teuer. Weil man einfach das ist ja auch nicht klein.
Ja.
Das muss man auch dazu sagen, dieser Anbau hat 3000 Quadratmeter Grundfläche. Das ist jetzt ja nicht, das ist nicht klein. So. Und deswegen war das von Anfang an klar. Es gab natürlich Sachen, die man nicht hatte, also wusste. Das will ich gar nicht. Das heißt, ich wusste, die einen wirklich überrascht haben, das trifft es besser. Aber das sind eher so Detailsachen. So grundhaft war das jedem klar im Vorfeld. Mhm.
Wir hatten vorhin, als wir über das Dach der Schale gesprochen haben, da ich gehe da rein und sage, naja klar, wird saniert, ihr habt eure Technik, aber für mich klang das wirklich wie Handwerk. Also kleinteiliges Handwerk um kleinteilige Flächen.
In der Hyperschale selbst auf jeden Fall. Also überall ist es Handwerk gewesen, das muss man auch dazu sagen. Das ist in einer Bestandssanierung, hast du selten die Möglichkeit, wirklich flächig mit Technik zu arbeiten. Du kannst halt auf so eine Decke nicht mit dem Bagger fahren. So, das ist, also deswegen musst du das alles mit einer Schubkarre und zwei Händen machen. Und hier in der Hyperschale selbst war es so, wir hatten ja diese Betonabplatzung durch den karbonatisierten Stahl und die waren aber gar nicht so schlimm und wir wollten auf jeden Fall diese Schalstruktur auf der Unterseite behalten. Ich habe ja vorhin gesagt, diese Schale wurde erstmal im Rohbau komplett aus Brettern hergestellt, also quasi eine Negativform aus Brettern zusammengetackert und auf die dann die Bewährung gelegt wurde und dann anschließend der Beton kam. Und wenn dieser Beton trocknet oder andersrum, das Holz entzieht dem Beton Feuchtigkeit. Und durch dieses Feuchtigkeitentziehen bleibt auf der Unterseite von dem Beton immer diese Struktur des Brettes, was sich darunter befand, zu sehen. Die sogenannte Schalstruktur. Und die sollte hier sichtbar bleiben, weil wir einfach zeigen wollten, wie dieses Dach gebaut worden ist. Das kann man dann immer ganz gut erklären. Man sieht, dass das halt aus 10 cm breiten Holzlatten quasi gemacht worden ist, die halt über diese 20 Meter gelegt worden sind. Und jede Holzlatte ist immer ein ganz kleines Stück versetzt zur nächsten. Also bei der einen Holzlatte, die zieht man nach unten, die wird jedes Mal ein Stück tiefer und das andere Ende der gleichen Latte wird jedes Mal ein Stück höher. Und durch diesen Wechsel von Hoch- zu Tiefpunkt ergibt sich dann nachher dieser bauchige Körper. Und das kann man, wie gesagt, an diesen Schaltstrukturen, die man jetzt noch sehen kann, sehr gut nachempfinden, wenn man es dann erklärt bekommt. Oder wenn man es schon weiß, dann sieht man es auch gut. Und die sollte erhalten bleiben. Das heißt, wir hatten auch keine Möglichkeit, das jetzt flächig nochmal zu überarbeiten. Also ist wirklich jemand, also eine Truppe, es war nicht nur eine Person, es waren mehrere, hochgeklettert auf einer Leiter, hat die Bereiche, an denen der Stahl den Beton schon weggedrückt hat, freigepickert, sodass wirklich nur noch das feste Material dran war. Und dann wurden die Stähle, die dann freigelegt waren dadurch, saniert. Das heißt, erstmal wurde der Rost entfernt, dann gibt es einen Rostumwandler, dann gibt es eine Haftbrücke, dann gibt es nochmal einen Betonspachtel, der dann nochmal aufgebracht wird und mit dem diese Hohlstelle dann wieder ausmodelliert wird. Und wenn die Fläche ein bisschen größer war, wurde auch mal ein Brett genommen, was man dann rangedrückt hat, damit man in dem neuen Spachtel, der jetzt ja glatt gewesen wäre, so ein bisschen, dass man den so ein bisschen versteckt dadurch. Dass man nochmal ein Brett reindrückt, um auch da diese Holzstruktur ablesen zu können. Und dadurch ist es halt so, dass man es jetzt fast nicht sieht. Also wenn ich dir jetzt Flächen zeigen würde, dann würdest du es sehen, aber beim Rübergucken sieht man es definitiv nicht mehr.
Du hast ja sowieso einen anderen Blick, das haben wir vorhin gemerkt, wenn es darum geht, dass natürlich, wir haben ein Denkmal hier, wir haben bestimmte Formen, Strukturen, Materialien, die waren mal, aber die Anforderungen heute, Brandschutztechnik und so weiter, sind ja andere. Also da hattest du ja auch gesagt, ich sage nur Licht, Sicherheitslicht, also vielleicht da auch nochmal so ein kleiner, also ich sag gleich mal, guckt nach oben, wenn ihr in der Hyperschale steht und guckt euch die einzelnen Details an, die sieht man sonst nicht und im besten Fall sieht man sie fast gar nicht, aber man muss sie sehen, weil
Ja, es gibt so Sachen, da frisst halt Realität den Traum so oder die Idee. Man kann es dann versuchen, so wenig invasiv wie möglich zu machen. Das haben wir ja versucht, Tatsache. Aber es gibt halt, ja, du brauchst Rauchwarnmelder, du brauchst eine Sicherheitsbeleuchtung, du brauchst Entrauchungsklappen. Das heißt, wenn es hier drin wirklich irgendwie brennen sollte, muss natürlich der Rauch abgeführt werden. Und das sind alles Sachen, die haben halt auch ganz weltliche Bedingungen. Also so ein Rauchwarnmelder, der darf nicht weiter weg sein von der Wand darf nicht dichter dran sein an der Wand als 50 Zentimeter. Das heißt, er muss von der Fassade abstehen. Er muss aber auch am Hochpunkt des Gebäudes sich befinden. Es dürfen aber nicht mehr als 10 Meter zwischen jedem Rauchwarnmelder sein. So, jetzt hast du ein Gebäude mit einer krummen Decke. Jetzt versuch mal, diese Bedingungen irgendwie einzuhalten. Okay. Mhm. Also, und das sind halt, es muss am Ende auch alles abgenommen werden. Ne? Das ist ja nicht nur so, wir machen das jetzt, weil es vorgeschrieben ist, sondern am Ende kommt ja auch nochmal eine unabhängige Prüfinstanz, die dann guckt, ob diese Bedingungen eingehalten sind. Und diese Bedingungen gelten natürlich tendenziell für gerade Decken. Mhm. Also eine runde Decke, dafür gibt es kein Prüfzeugnis. So. Und diese ganzen Eigenschaften einzuhalten, war hier in dem Kontext dann halt ein bisschen anspruchsvoller. Aber das ist das, was ich vorhin in unserem Vier-Augen-Gespräch schon gesagt habe. Wenn man so ein Team hat, mit dem man auch öfter schon mal zusammengearbeitet hat, also wir arbeiten ja hier um Gottes Willen nicht alleine, sondern es gibt ja Fachplaner für Haustechnik, für Brandschutz, für Statik und so weiter. Und mit allen arbeiten wir regelmäßig zusammen. Dann hat man diese gegenseitige Sensibilität für genau solche Dinge, dass dann der Rauchwarnmelder nicht stumpf an die Decke getackert wird mit dem Kabelkanal, sondern dass der dann halt so installiert ist, dass er zwar seine Bedingungen erfüllt, aber möglichst nicht visuell wahrnehmbar ist. Mhm. Und bei der Sicherheitsbeleuchtung genau das Gleiche. Wir haben halt versucht, Leuchten zu nehmen, die halt nicht auffallen und trotzdem diese ganzen technischen Bedingungen erfüllen. Die gesamte Haustechnik hier ist, soweit es geht, versteckt. Soweit es geht, allerdings auch multifunktional. Also, weil das ist ja diese Veranstaltung, du hast ja alles. Du hast ja eine Veranstaltung, wo Leute sitzen. Dann hast du eine Veranstaltung, wo du irgendeine Präsentationsebene hast. Also mit brauchst einen Beamer und Stromanschluss und ein Netzwerkkabel. Dann hast du Konzerte. Dann hast du eine ganz andere akustische Beschallung. Also du brauchst dann eine PA-Anlage, die irgendwo angeschlossen werden muss. Und damit das nicht alles immer über so leere Kabel auf dem Fußboden mit so Stolpermatten drüber gelegt, so installiert werden muss, haben wir hier halt so Vorrichtungen von verschiedensten Kanälen, die man dann nutzen kann dafür, damit genau sowas abgedeckt ist, so ein Nutzungsfall. Das sind, glaube ich, so die Sachen, an denen hält man sich lange auf. Und die sind dann vielleicht nicht zu sehen, aber das ist auch gut. Also das, so soll es ja dann Tatsache auch sein.
Das ist gut, dass man sie nicht sieht, aber ich finde mal, es ist gut, dass man darüber redet, dass sie da sind, weil dahinter einfach wahnsinnig viel Konzept und Überlegung ja steht. Ne? Und das macht ja am Ende dann genau dieses Gebäude einfach so wirkungsvoll, auch dass es im besten Fall geschmeidig funktioniert. Ja. Und du sagtest gerade, ihr habt eure Partner, mit denen ihr arbeitet, und ihr seid ja sehr regional, lokal verwurzelt und arbeitet auch ganz stark, ganz viel in der Region. Eure Planer, kommen die auch tendenziell eher aus der Region, einfach der kurzen Wege wegen, oder?
Ja, also so ein Flächenland wie Brandenburg ist ein kurzer Weg relativ, ne? Also,
ja.
Aber ja, also ja, die meisten, alle kommen aus Brandenburg, so weit können wir gehen.
Na, das ist ja für mich
kommt sogar aus der Uckermark.
Ja.
Unsere Brandschutzplanerin zum Beispiel kommt aus Lübben, das ist Spreewald da unten. Mhm. Oder Richtung Spreewald, das hat er gesagt. Mhm. Ansonsten, unsere Haustechniker sitzen in Schweden. Parkingenieure, unser Tragwerksplaner sitzt in Prenzlau, also der, mit dem wir das gemacht haben. Yeah. Es gibt auch Tatsache verschiedene Partner für verschiedene Arten von Gebäuden. Also das hier ist halt so speziell mit dieser Decke, dass du da schon jemanden brauchst, der das auch kann. Also rein technisch teilweise auch wirklich. Und da gab es hier die Möglichkeit, Professor Dr. Werner, der ist auch Professor an der HTW in Berlin als Tragwerksplaner, also als Professor für Tragwerksplanung, der hat das mit seinen Studenten alles mal gerechnet, ob das überhaupt noch trägt oder beziehungsweise ob das rechnerisch jemals getragen hat, sagt man, glaube ich, ne? Trugte. Und der hat daraus so ein Studentenprojekt gemacht, und da partizipieren halt alle von, ne? Also wir als ich, im erweiterten Sinne, wir als Bauherren, also ich als Vertreter des Bauherrn, natürlich im Effekt, einfach um zu wissen, funktioniert das oder nicht. Und die Studenten natürlich im Kontext, wie rechnet man sowas? Weil so eine runde Decke zu rechnen ist halt, also das ist halt nochmal ein ganz anderes Spiel. Es hat gar nichts mit dem klassischen, wie rechne ich eine Decke zu tun, sondern es wird halt ganz anders gerechnet. Es wird dann halt, das wird jetzt ein bisschen tief, aber das lasse ich auch nur so angerissen, es wird dann über so finite Elementemodelle gerechnet, man baut so kleine Dreiecke in die Flächen rein und dann rechnet man die Last jedes Dreiecks bis zur Spitze und das ist dann die Last, die am nächsten Dreieck weitergeführt wird. Das wurde damals Tatsache alles per Hand gerechnet und das auch lange, 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 weil das so komplex ist, dass es lange keine Programme gab, die das so abdecken konnten. Mittlerweile gibt es die, aber das wurde wirklich lange per Hand oder geometrisch quasi gemacht. Und so haben die das auch gemacht im Studium. Und wie gesagt, das an einem echten Projekt mal nachzuvollziehen, ist natürlich dann, also auch die hatten einen Benefit davon. Und deswegen meine ich, also jeder Fachplaner hat ja auch seine, oder generell auch Architekten haben ja oftmals ein Spektrum, wo sie sehr gut drin sind und ein Spektrum, was sie zwar könnten, aber mit sehr viel Einarbeitungszeit. Und so war das halt, so mischt sich das auch teilweise neu zusammen, das muss man auch sagen, von Projekt zu Projekt. Aber die, mit denen wir hier gearbeitet haben, möglichst regionale Ware.
Sehr schön. Da hast mir jetzt ja nochmal eine andere Tür dann auch geöffnet, aber wir könnten, glaube ich, ewig noch weiterreden, aber diese Einbindung tatsächlich auch von Studierenden, ne? Also dass das ja einfach auch ein Wert ist. Also wir haben diesen Blick zum Handwerk, also es ist einfach, Schalung ist nicht einfach Schalung. Schalung ist Kenntnis oder von einem Bauwerk, ne? Und eigentlich auch so diese Sensibilisierung. Guckt euch ein Gebäude anders an und nehmt es nicht als selbstverständlich. Egal erstmal, wie es aussieht, woher es kommt. Das finde ich wichtig. Und du bist zufrieden mit eurem Ergebnis? Und das ist aber jetzt zu lange zögern.
Ja, weil das zufrieden. Ja, doch, ich bin sehr zufrieden. Das kann man erstmal zusammenfassen. Das ist, wenn du 5 Jahre, also wir haben jetzt 2025 und 2019 einen Auftrag bekommen, wenn du 5 Jahre lang, nahezu täglich, also zumindest sehr, sehr häufig durch so ein Gebäude gehst, dann kommen auch manchmal Stellen, wo man denkt, ah, das würde ich jetzt doch anders machen. Also das nicht so oft, Gott sei Dank, das ist also der Gedanke. Teilweise sind es dann Qualitätssachen, die mich dann einfach ärgern und das ist dann aber, das kriegst du auch nicht mehr weg und so. Also das sind so, das ist das, was wir vorhin hatten. Das sind Sachen, die sind dir zum Beispiel gar nicht aufgefallen. Ich sehe die immer. Wenn ich hier reinkomme, sehe ich die sofort, das stört mich. Ich kann draußen noch so die Sonne scheinen, ich gucke in die Ecke.
Das ist, wenn man zu Hause irgendwas verfugt oder streicht und keiner sieht es, aber man selber sieht, dass man da oben irgendwie einen Schlatz drin
hat. Und das sind halt so Sachen, ne? Aber du brauchst halt auch, also glaube ich zumindest, man braucht, glaube ich, auch diesen Qualitätsanspruch, weil wenn man 100% hat, dann sind 90% davon, die am Ende dabei rauskommen, vielleicht noch für die anderen 110%. Weißt du, also so, das ist, oder andersrum, man braucht 110%, damit man 10% weglassen kann, dass es für die anderen noch 100 sind. Das ist jetzt sehr kompliziert gesagt, aber du
glaubst. Ich verstehe, glaube ich, was du meinst. Wir müssen leider zum Ende kommen. Also entweder macht man irgendwann Teil 2 oder Teil 3, worum auch immer es geht. Ich sitze jedenfalls sehr gerne und ich sage ja immer in jeder Folge, kommt nach Brandenburg, kommt nach Templin sowieso. Mein Abschluss oder dein Abschlussstatement, Stadt, Land, Bauen, nicht Stadt, Land, Fluss. Du kannst es auch gerne auf den Buchstaben assoziieren, hatten wir ja vorhin.
Ich fange an zu zählen, du sagst Stopp.
Okay.
A.
Stopp. I. Okay, I. Und jetzt möchtest du dein Statement mit dem Buchstaben I, Wunschhoffnung, Stadt, Land, Bauen, Brandenburg.
Wunschhoffnung? Ei.
Ich hätte jetzt von Spontan eins immer gut Architektur, oder? Wenn du jetzt schon bei ihm bist.
Nee. Ich, um Gottes Willen. Also, ich habe das jetzt ein bisschen weiter gedacht.
Ja, ja.
Inklusion, glaube ich, wäre für mich so ein Zauberwort. Interaktiv. Und drittes fehlt mir gerade, warte. Jetzt fällt mir nur, es fallen mir nur Sachen ein,
Interdisziplinär.
Interdisziplinär, okay. Okay, nehmen wir es, weil mir nichts Besseres einfällt. Also jetzt gerade.
Genau. Ja. Ich glaube, damit verbinden sich aus dem Gespräch heraus genug Assoziationen für die da draußen zuhören und für dich. Ich verstehe es auch. Herzlichen Dank fürs Gespräch und dass ich hier sein darf. Und toi, toi, toi.
Dankeschön.
Das war eine neue Folge von Stadt, Land, Bauen, Brandenburg, der Podcast aus der Region für die Region. Konzept und Moderation Bettina Dessol, technische Beratung Benjamin Richter von Studio Lausche auf. Abonniert gern meinen Podcast und folgt mir für neue Bau- und Regionalgeschichten aus Brandenburg. Und wenn ihr Gast in meinem Podcast sein möchtet oder aber interessante Projekte kennt, die hier vorgestellt werden sollen, dann meldet euch bei mir. Mein Kontakt findet ihr in den Shownotes oder unter www.bau-kultur-raum.de. Ich freue mich auf euch. Bis zum nächsten Mal.